Also eine Woche nach Übernahme der Macht gibt er dieses Dekret heraus und das zeigt schon, dass das zu tun hat mit Immigration, mit Flüchtlingszuwanderung in die USA zu einer Zeit, wo es eine Flüchtlingskrise gegeben hat in anderen Ländern. Da spricht er ganz klar darüber, er will verhindern, dass Terroristen bei uns reinkommen. Der nutzt eine ganz spezifische Lexik, die Lexik des amerikanischen weißen Fremdenfeindes. In einer Präambel zu diesem Dekret benennt er den Zweck dieses Einreiseverbots und da sieht man ganz klar, dass Trump diese Politik so verfolgt aus sogenannten Sicherheitsüberlegungen. Das ist die Rechtfertigung für seinen fremdenfeindlichen, rassistischen Befehl. Das werde ich gleich noch ansprechen. Und das ist eine der wichtigsten Bestimmungen hier in diesem Dekret. Man hat im Einwanderungsgesetz zwei Visa-Kategorien, Einreisewesen für diejenigen, die bleiben wollen und zum US-Staatsbürger werden wollen. Und dann gibt es Non-Immigrant-Visas. Das ist dann eben für diejenigen, die als Touristen kommen. Chinesen müssen ein Visum haben, Deutsche müssen es nicht. Also das ist ein Verbot für die Einreise unter beiden Visa-Möglichkeiten. Irak, Iran, Syrien, Sudan, Somalien, Libyen und Jemen sind betroffen. Diese sieben Länder mit muslimischer Mehrheit sollen Länder werden, aus denen keiner einreisen darf. Es gibt dann noch andere Länder, die die USA bombardiert hat oder im Falle Irans, wo man die Absicht hat, in der Zukunft zu bombardieren. Man muss sich also ansehen, was da passiert. Man nimmt die Bürger von Ländern aufs Korn, die sich in einer ungeahnten Krise befinden. So viele Flüchtlinge, das wissen Sie in Deutschland sehr gut, sind aus Jemen, Syrien, Irak geflohen, wo es tragische Konflikte heutzutage gibt, die eigentlich noch viel mehr Medienaufmerksamkeit betreffen. Das sind die schlimmsten humanitären Krisen unserer Zeit. Und die USA macht die Tür zu. Sie schlägt in der Zeit der Not diesen Menschen die Tür vor der Nase zu. Und da möchte ich nochmal zurückkommen zu dem, was ich bereits gesagt habe. Hier steht im Befehl des Präsidenten, dass es auch ein Dekret ist, das sich gegen Terroristen richtet. Die Bürger dieser sieben Länder werden hier unter Generalverdacht gestellt, terroristische Anschläge zu begehen gegen die USA oder US-Bürger. Das ist die Logik. Man stellt in diesem Dekret eine Generalaussage, dass diejenigen Bürger aus diesen Ländern alle potenzielle Terroristen sind. 90 Tage lang gilt erstmal dieses Dekret und das lässt sich immer wieder verlängern. Das war das erste Dekret des Präsidenten. Das Dekret, das ist ersetzt worden dann später durch ein zweites Dekret. Aber der Grund, warum ich zunächst erstmal das ältere Dekret ansprechen wollte, ist folgender. Es zeigt die Absichten des Präsidenten ganz klar und offensichtlich und geradlinig. Dieses Dekret ist auch nicht sehr anders als die zweite Version, die dann herauskam vom Präsidenten am 6. März. Am 16. März trat das in Kraft. Das zweite Dekret versucht aber genau das Gleiche wie das erste. Und der Grund, warum ich trotzdem über dieses historische Dokument spreche, das ja nicht ein gültiges Verwaltungsdokument ist, ist, dass ich eine ganz andere Geschichte erzählen kann, weil mit diesem historischen Dokument kann ich die Historie auswählen und dann kann ich auch zum Schluss noch über die neue Version des Dekretes sprechen am 6. März. Herausgekommen. Sie werden feststellen, dass es hier keine Begrenzung auf die 90 Tage gibt. Es gibt einfach den Versuch, Flüchtlinge aus Syrien komplett an der Einreise zu hindern. Das gab es schon früher, es gab schon verschiedene geschichtliche Zeitpunkte, ganz besonders im Zweiten Weltkrieg, wo Hunderttausende Flüchtlinge jüdischer Herkunft aus Europa versucht haben, in die USA zu kommen. Da gab es auch damals einfach eine Schließung der Grenzen und andere historische Beispiele haben wir ebenfalls bis zum Chinese Exclusion Act, wo lange Zeit, ein halbes Jahrhundert nämlich, Chinesen nicht Einreise bekamen in die USA. Das zweite wichtige Thema in diesem Dekret ist die Aussetzung des Flüchtlingsprogramms der USA für 4 Monate. Das hat es noch nie gegeben. Das letzte Mal, dass das Flüchtlingsprogramm suspendiert wurde, war nach dem 11. September, aber nur kurzzeitig und nicht gleich für so einen langen Zeitraum. Das bedeutet eigentlich, dass kein Flüchtling überhaupt jetzt in die USA kommen kann. Genau das hat Trump versucht zu erreichen. Egal, ob man jetzt aus Syrien kommt oder Südafrika oder Kenia oder Guatemala, das Programm der Flüchtlingshilfe wurde ausgesetzt. Das heißt, ankommende Flüchtlinge konnten nicht mehr hierher kommen. So die Absicht des Präsidenten. Ich will aber noch einen zweiten Aspekt unterstreichen, und nämlich die Begrenzung der Zuwanderung auf 50.000 Flüchtlinge in einem Jahr. Wir haben 350 Millionen Einwohner und 50.000 sind da wirklich vernachlässigbar. Obama hat 100.000 festgelegt und das war schon eigentlich eine sehr kleine Zahl. Und Trump kommt nun und versucht auch die Zahl nochmal um 50% zu kürzen. Das haben wir unter Präsident Reagan schon erlebt. Ich würde sagen 100.000 oder 50.000, das ist Peanuts verglichen mit den Aufnahmekapazitäten der USA. Und auch die Verantwortung der USA sollte hier bedacht werden für die Aufnahme von Flüchtlingen. Die USA ist ein Land der ersten Welt, wie Deutschland, wie andere. Und ich denke, wir in der ersten Welt haben eine Verantwortung. Es gibt aber auch eine historische Verantwortung, denn wir sind ein Land, das aus der dritten Welt profitiert hat. Wir haben damit auch eigentlich die Verantwortung dafür, einen Preis zu zahlen und Flüchtlinge aufzunehmen. Schaut man sich mal die USA an, wo kommen die Flüchtlinge her? Irak, Syrien, Jemen, das sind alles Länder, wo es heute humanitäre Krisen gibt. Und die USA hat eine zentrale Rolle dabei gespielt, bei der Entwicklung dieser humanitären Krise. ISIS zum Beispiel würde gar nicht existieren, hätte die USA sich nicht im Irak eingemischt 2003. Ganz besonders die Entscheidung der Entmilitarisierung der Baath-Partei, der Errichtung einer massiven militärischen Präsenz, die Entscheidung, Tausende von Iraker in Militärgefängnisse zu stecken. Da gibt es fundamentale strukturelle Faktoren, die von den USA geschaffen wurden, die zur Vorbedingung wurden für den Aufstieg des IS. Wie auch die Einmischung im Nahen Osten hat Verantwortung zur Folge. Denken wir an die Syrer, die weggehen von zu Hause, Afghanen und Iraker. Alles das wegen der USA-Politik. Ich will hier die Komplizenschaft der EU und Deutschlands nicht kleinreden. Auch die EU hat ja mitgewirkt, die Vorbedingungen zu schaffen für den Aufstieg des der heutigen Krise. Was bedeutet das für die Menschen? Hier sehen Sie ein Team meiner Studenten an der New York Law School. In einer Gemeinde in Brooklyn, vorrangig bestehend aus Migranten. Wir haben immer Rechtsworkshops gemacht in den Kommunen draußen. Wir haben so ein Projekt initiiert und waren hunderte Mal draußen in den Gemeinden, um dort einen Rechtsworkshop zu machen. Wir machen das ein- oder zweimal die Woche. Nach dem Dekret des Präsidenten haben wir zwei solcher Workshops täglich gemacht, weil die Leute hatten Angst, die Einwanderer, nicht nur die Iraker, die Syrer oder insgesamt die muslimischen Gemeinden und alle Einwanderer bekamen Angst und wie noch nie bevor. Wir mussten also diese Rechtsworkshops ein-, zweimal täglich machen, wo wir Fragen gekriegt haben, dürfen wir reisen, können wir überhaupt ins Ausland zur Familie, dürfen wir unsere Frau mitbringen in die USA, die jetzt als Flüchtling noch in der Türkei festhängt. Wir haben viele Anrufe erhalten von Mandanten. Also in den 10 Tagen gleich nach dem 27. Januar haben wir über 200 neue Fälle angenommen. Leute, die schon irgendwo in der Luft waren sozusagen oder irgendwo dabei waren, in ein Flugzeug zu steigen oder die sogar gehindert wurden, in ein Flugzeug zu steigen oder gleich bei Ankunft auf JFK festgenommen wurden, um dort befragt zu werden. Also wir sind gleich nach dem Dekret nonstop 4 Tage am JFK Airport gewesen. Wir hatten 60 Mandanten dort, die eingeflogen waren und festgehalten wurden. Einige dieser Mandanten wurden verhört. Wir hatten eine Bürgerin aus Sudan, aufgewachsen in den USA. Sie hat eine Green Card, sie lebt in New York. Sie war irgendwo im Ausland, kam nach Hause, ist gelandet, Mitternacht am Tag des Dekrets. Am 27. wurde das Dekret nachmittags unterzeichnet. Ein paar Stunden später kam sie zurück als ständige Einwohnerin. Sie wurde durchsucht, gefesselt und die Leute haben darüber diskutiert in ihrer Gegenwart, müssen sie sogar ihren Anus untersuchen aufgrund des neuen Dekrets. Sie haben das Gott sei Dank nicht gemacht, aber sie haben sie erniedrigt und haben sie 7 Stunden lang festgehalten. Die ganze Zeit haben wir versucht, die Beamten am Flughafen zu erreichen und wir haben es dann endlich erreicht. Und der Beamte hat gesagt, er hat ja da eine Ausnahme gemacht, also weil das natürlich schon eine ständige, weil sie eine ständige Erlaubnis hat, in den USA zu leben. Wir hatten andere Fälle, wo Mütter von ihren Kindern getrennt wurden, zum Beispiel eine Kundin von uns, eine Mandantin. Da hat man die Mutter und die Kinder getrennt voneinander befragt, getrennt untergebracht. Wir hatten jede Menge Probleme, die überhaupt wieder rauszukriegen, obwohl die Leute eine gültige Aufenthaltserlaubnis hatten. Wie gesagt, hunderte von neuen Fällen, die da auftraten, wo unsere Kollegen Rechtsanwälte und Organisationen schnell intervenieren mussten. Wir mussten Gott sei Dank nicht vor Gericht gehen, weil unsere Mandanten wurde freigesetzt, aber es gab echt auch Fälle, wo Leute festgehalten wurden am Flughafen und gar nicht wieder freigelassen wurden, obwohl sie eigentlich alle Rechte auf ihrer Seite hatten. Da gab es dann Gerichtsfälle und es gab Bundesrichter in New York und Oregon, die diese Anwendung des Dekrets des Präsidenten verhindert haben. Das heißt, das Bundesgericht kam dann ganz schnell damit hinein, hat dieses Präsidentendekret ausgesetzt und sichergestellt, dass man wieder normal reagiert. Wie hat das White House reagiert? Sogar bevor die Gerichte tätig wurden, gab es Proteste auf der Straße. Leute kamen an die Flughäfen, haben sich dort festnehmen lassen, haben dort einfach protestiert. Und das White House musste was tun. Es gab eine heftige Reaktion von Menschen auf der Straße. Und hier sehen Sie, was das Weiße Haus gemacht hat. Es war natürlich ein muslimischer Bann, obwohl das offiziell nicht so heißt. Und deswegen hat am 29. Januar, zwei Tage später, Trump diese Erklärung veröffentlicht. Tausende haben da schon überall protestiert. Auch meine Studenten waren immer vor Ort. Und er hat ja dann gesagt, ja, es ist kein Bann gegen die Muslime. Das ist natürlich problematisch. Ich meine, Trump twittert ja ständig rum. Und es ist ja nicht schwer, von ihm eine Stellungnahme zu finden, die genau das Gegenteil aussucht. Was hat er 2015 gesagt zum Beispiel? Da hat er ganz klar ausgesagt, dass es da um die Muslime geht, die nicht mehr ins Land sollen. Also diese Widersprüche sind ganz, ganz offensichtlich. Aber so weit muss man gar nicht zurückgucken. Man kann sich seine Aussagen ansehen, 2015 in der Präsidentschaftswahlkampagne. Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten für Anwälte, diese rassistischen, islamophobischen Grundlagen des Präsidentschaftsdekrets zu unterlegen mit Trumps eigenen Aussagen. Das hat man auch gemacht in den Gerichtsverfahren. Naja, dann hat man gesagt, okay, wir müssen reagieren, wir werden die muslimischen Bewerber, Asylbewerber in die zweite Linie setzen und wir werden eindeutig den Christen den Vorzug geben. Das hat er öfters gesagt, man kann seine islamophobe Haltung nachweisen. Also das hat auch die Bundesrichter davon überzeugt, dass sie gesagt haben, so geht das nicht, dieses erste Dekret darf nicht angewandt werden. Dann gab es natürlich Beschwerdeeinlegung und am 6. März hat Trump wieder ein zweites Dekret veröffentlicht. Da haben seine Anwälte mal ein bisschen drüber geguckt, ein bisschen ein paar Rechtsstolpersteine ausgeräumt. Zum Beispiel die Formulierung, Bürger dieses und jenes Landes dürfen hier nicht rein. Die haben Irak rausgenommen. Jetzt sind es nur noch 6 anstatt 7 Länder. Die Iraker dürfen einreisen, werden besonders überprüft. Und die anderen 6 Länder im neuen Dekret sind immer noch von dem neuen Einreiseverbot betroffen. Was ist dann passiert? Auch das ging natürlich sofort vor Gericht und die Bundesrichter haben gesagt, das lässt sich nicht anwenden, dieses Dekret. Das ist der Stand. 6. März bereinigtes Dekret veröffentlicht, am 16. in Kraft getreten. Ein Bundesrichter noch weit gesagt, geht nicht anzuwenden. Das heißt, das ganze Ding ist immer noch anhängig. Wir haben uns ja die Verfassungsmäßigkeit angesehen und die Richter sind der Meinung, das lässt sich nicht mit der Verfassung vereinbaren. Also im Moment wird das Dekret nicht umgesetzt, es sei denn, ein Richter kippt die negative Entscheidung. Und den Rest zu diesem Erlass des Präsidenten werden wir sicher in der Diskussion noch besprechen.